ARD Sounds.
Neue Pläne fürs Elterngeld, was gekürzt werden soll.
Circa jede Zehnte ist von der Krankheit betroffen, wie Frauen mit Lipödem jetzt besser geholfen werden soll.
Und ADAC-Untersuchung. So viel teurer ist tanken auf der Autobahn.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, heute ist der 8. Juli, es ist Mittwoch und hier sind Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi.
Hallo.
Ich bin nur noch 3 Tage hier im Podcast im Dienst und dann bin ich erstmal in Elternzeit und deswegen ist das kommende Thema auch für mich spannend, hoffentlich auch für viele andere. Die Bundesregierung will nämlich Änderungen beim Elterngeld machen. Da sind jetzt Pläne von Familienministerin Prien bekannt geworden. Das ist zwar alles noch nicht final, aber die Pläne zeigen schon mal, in welche Richtung das Ganze geht. Und deswegen schauen wir uns die 3 zentralen Änderungen, die es da gibt, jetzt mal genauer an.
Ja, ganz kurz vorher noch, warum überhaupt was geändert wird. Das liegt daran, dass die Ministerien sparen sollen und das trifft eben auch das Familienministerium und bei dem ist das Elterngeld eben der größte Ausgabenposten.
Ja, jetzt gleich zu den konkreten Änderungsplänen. Punkt 1, es soll weniger lang Elterngeld geben. Die Gesamtzeit soll von aktuell 14 Monaten auf 12 gesenkt werden. 14 kann man aktuell kriegen, wenn beide Partner Elterngeld beziehen. So machen wir das jetzt zum Beispiel auch. Mhm. In Zukunft sind dann halt nur noch 12 Monate insgesamt möglich, also auch weniger Geld.
Heißt also in Zukunft maximal 1 Jahr volles Elterngeld. Wenn man das voll ausschöpfen will, dann muss, und das ist Punkt 2, jedes Elternteil jeweils 3 Monate machen. Das sind dann 6 Monate. Und bei den restlichen 6 Monaten, da können die Partner dann frei wählen und entscheiden, wie sie es aufteilen wollen.
Das Ziel insgesamt ist, Väter sollen damit animiert werden, sich nach der Geburt mehr zu kümmern ums Baby, um aufs volle Elterngeld, also diese 12 Elterngeldmonate zu kommen, muss auch der Mann mehrere Monate Elterngeld beziehen.
Also da ist insgesamt eine deutliche Kürzung, wenn maximal nur noch 12 Monate Elterngeld verteilt werden können, statt jetzt 14. Aber es soll ein bisschen mehr Geld geben können. Und das ist der 3. große Änderungspunkt. Aktuell sind es 300 Euro Mindestsatz. Insgesamt gibt es aber nicht mehr als 1.800 Euro. Also das ist die Obergrenze. Ne? In Zukunft soll der Mindestbetrag bei 330 Euro liegen und die Deckelung bei 1.900 Euro.
Wenn diese Erhöhung kommt, dann wäre das die erste Erhöhung des Elterngeldes seit 2007. Da wurde das nämlich eingeführt. Was übrigens bleiben soll, ist, dass das Elterngeld bei 65% vom vorherigen Nettogehalt liegt. Weil es aber eben diese Deckelung gibt, von der du gerade gesprochen hast, bedeutet das für viele starke Einbußen. Robin Arias Mansholt kommt aus Hamburg und die bezieht auch Elterngeld.
Im Vergleich zu dem, was ich verdient habe, ist es natürlich auch wenig. Also natürlich herausfordernd ist es auf jeden Fall.
Ja, sie kritisiert also die neuen Einschränkungen, wobei man an der Stelle vielleicht mal positiv erwähnen kann, dass es so eine Unterstützung wie das Elterngeld in vielen anderen Ländern gar nicht gibt. Ne?
Ja.
Gehört ja auch dazu.
Also gibt auch Länder in Europa, wo es besser ist, in Schweden zum Beispiel. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut oder so, da gibt es ganz, ganz wenig Unterstützung, beziehungsweise gar keine. Und der Partner von Robin, die wir gerade gehört haben, der heißt Andres, der kommt aus Kolumbien und ist ja auch ganz froh, wie es in Deutschland so läuft.
Erstmal muss ich sagen, dass ich bin sehr dankbar, auf jeden Fall hier zu leben in Deutschland, weil wir haben diese Möglichkeit, Elterngeld. In Kolumbien haben wir leider das nicht.
Dass sich was beim Elterngeld ändern soll, hatte sich die Bundesregierung übrigens schon in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Da stand dann, Achtung, Zitat, wir entwickeln das Elterngeld weiter, indem wir mehr Anreize für mehr Partnerschaftlichkeit, insbesondere mehr Väterbeteiligung in alleiniger Verantwortung setzen. Frage, haben Sie das jetzt erfüllt? Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen.
Es gibt vor allem in der Opposition sehr, sehr viel Kritik daran. Die Linkspartei sagt, das ist eine Bankrotterklärung einer Regierung, die Kinder offensichtlich nur noch als Luxusgut begreift. Ähnlich sehen es auch die Grünen. Sie sprechen von einem fatalen Signal an alle Familien im Land. Diese 12 Monate, von denen jetzt die Rede ist, die würden nicht reichen, um das Kind zum Beispiel in der Kita einzugewöhnen, abzustillen und so weiter, was dann alles so anfällt.
Es wird außerdem in Frage gestellt, ob die Pläne für die Partnerschaftlichkeit, wie es so schön heißt, wirklich so ein großer Schritt sind. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht eher einen Rückschritt für die Gleichstellungspolitik. Die hätten sich unter anderem gewünscht, dass der Höchstsatz steigt. Gerade Väter würden sich nämlich oft gegen das Elterngeld entscheiden, weil sie dann einfach viel weniger verdienen. Muss man ja auch überlegen. Also, wie kommt man als Familie klar?
Dass die Lasten zwischen beiden Partnern gut verteilt werden, das wünschen sich übrigens relativ viele Eltern. Da gab es eine Umfrage, wo fast die Hälfte der Männer und Frauen gesagt haben, dass sie das Elterngeld gern gleichberechtigt aufteilen wollen.
Ja, grundsätzlich kann man aber sagen, das Elterngeld ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Also da wird an einer Stelle gespart, wo es den Familien schon wehtun könnte. Und es ist auch so, dass das Elterngeld an sich wirkt. Weil Väter beteiligen sich seitdem häufiger an Elternzeit und Kinderbetreuung und unter anderem dadurch gehen Mütter früher in den Beruf zurück.
Fakt ist aber auch, eine Steigerung der Geburtenrate gibt es trotzdem nicht. Und es ist nach wie vor so, dass dreimal so viele Frauen wie Männer die Leistung beziehen.
Ja, uns würde jetzt mal interessieren, wie ihr diese Pläne findet. Sagt ihr, nee, bei Familienpolitik, da sollte einfach nicht gespart werden. Elterngeld auf keinen Fall kürzen oder sagt ihr eher so, naja, da muss jetzt jeder finanziell ein bisschen ran, ein bisschen selbst mehr stimmen, wenn die Staatskasse eh schon leer ist. Also das würde uns interessieren, deswegen schreibt uns doch gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht.
Kontaktdaten sind wie immer in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die US-Armee hat in der Nacht wieder den Iran angegriffen. Das Militär spricht von 80 Zielen, die sie angegriffen haben und sagt, das sei eine Reaktion darauf, dass der Iran vorher Handelsschiffe in der Straße von Hormus angegriffen habe. Iranische Staatsmedien bestätigen mehrere Explosionen im Süden des Landes. Es seien unter anderem Hafenstädte getroffen worden. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe, die eigentlich gelten sollte, wieder gebrochen zu haben.
Frankreichs führende rechtsnationale Marine Le Pen wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren. Und zwar trotz ihrer Verurteilung. Le Pen wurde verurteilt, weil sie systematisch EU-Gelder veruntreut hat. Und gestern Abend hat sie dann gesagt, dass sie trotzdem zur Wahl in Frankreich antreten wird. Sie muss aber, das ist die Einschränkung, während des Wahlkampfs und der Wahl eine Fußfessel tragen.
Heute ist der zweite und letzte Tag des NATO-Gipfels in der türkischen Hauptstadt Ankara. Auch heute geht es darum, wer im Verteidigungsbündnis wie viel Verantwortung übernimmt und vor allem, wer wie viel Geld in die Verteidigung investiert. Deutschland hat der NATO im laufenden Jahr mehr als 124 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das wurde gestern gemeldet. Außerdem wird heute beim NATO-Gipfel vorgestellt, wie viel weitere Militärhilfe die Ukraine konkret bekommen soll.
Bei der Fußball-WM stehen jetzt alle vier Viertelfinals fest. Gestern Abend haben sich Argentinien und die Schweiz einen Platz in den besten acht gesichert. Diese Woche ist von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag ein Spiel. Frankreich gegen Marokko, Spanien gegen Belgien, Norwegen gegen England und dann zum Schluss Argentinien gegen die Schweiz.
Es gibt endlich gute Nachrichten für Millionen Menschen in Deutschland, die unter der Krankheit Lipödem leiden. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine chronische Fettverteilungsstörung. Und jetzt ist eben neu, dass die Krankenkassen seit diesem Monat die Kosten für wichtige Operationen einfach früher übernehmen. Das ist für viele Betroffene eine große Erleichterung.
Ja, wir erklären nochmal kurz, was Lipödem genau ist. Dabei lagert sich bei den Betroffenen unkontrolliert Fett ab, vor allem an den Beinen, Hüfte, Po und oft auch an den Armen. Das kann dann so wirken, als ob die betroffene Stelle gar nicht zum Rest des Körpers passt, weil die eben deutlich dicker ist, beziehungsweise sich dort das ganze Fett angelagert hat. Und das kann das Leben sehr, sehr einschränken.
Es war sowohl beim Liegen, beim Stehen, beim Gehen einfach dauerhafter Schmerz in den ganzen Beinen. Und das war schon auffällig. Und da habe ich immer gedacht, also das ist nicht normal, so dauerhafte Gliederschmerzen ohne Fieber zu haben.
Ja, und das hat sie dann abklären lassen. Das ist nämlich Paula gewesen aus dem Saarland. Und dann wurde bei Paula auch Lipödem festgestellt. Und damit ist sie eine von vielen. Schätzungen zufolge ist etwa jede zehnte Frau in Deutschland betroffen. Männer erkranken zwar auch an Lipödem, das ist aber eher sehr selten.
Die genauen Ursachen für ein Lipödem sind noch nicht eindeutig geklärt. Es gibt Hinweise darauf, dass man eine genetische Veranlagung haben kann, wenn zum Beispiel mehrere Familienmitglieder erkrankt sind. Lipödem entsteht aber oft auch bei Hormonumstellungen, also in der Pubertät, zum Beispiel bei Schwangerschaften oder auch in den Wechseljahren. Oder wenn die Pille abgesetzt wird, das hat Julia vor einigen Jahren gemacht und plötzlich hat sich ihr Körper stark verändert.
Dann hat es angefangen, dass sich meine Beine im Umfang vermehrt haben und ich dann auch zunehmend Schmerzen bekommen habe, dass die Beine zunehmend auch sehr geschwollen waren, dass ich sehr, sehr leicht quasi von allem blaue Flecke bekommen habe, was irgendwie meine Beine berührt hat. Ich habe weder mehr gegessen nach der Pillenabsetzung noch irgendetwas eigentlich an meinem Alltag verändert.
Also starke Einschränkungen, ne? Und abgesehen von den Schmerzen, die sie dann ja auch noch hat, Lipödem kann zusätzlich auch große psychische Folgen haben.
Dr. Per-Hendrik Lange ist Allgemeinmediziner und Chirurg aus Neubrandenburg. Er hat schon tausende Lipödem-Patientinnen behandelt.
Sie schämen sich dafür, die Frauen. Also sie verhüllen sich, sie mögen sich vor anderen nicht zeigen, denken, dass sie auch selbst dran schuld sind. Also sehr schwierige Situation für die Frauen.
Das mit dem Schämen liegt vor allen Dingen daran, dass es oft Vorurteile gibt bei Frauen mit Lipödem. Also so nach dem Motto, ne, ziemlich dicke Beine, dann musst du dich halt mehr bewegen oder generell zu viel Fett. Ja, dann ernähr dich mal besser und so, ne. Viele Betroffenen erkennen oft auch gar nicht, dass sie Lipödem haben. Die denken einfach, ja, ich muss einfach nochmal abnehmen, ich muss noch andere Sportübungen machen oder so.
Es gibt aber auch Sachen, die man auf jeden Fall machen kann, wenn man betroffen ist. Julia zum Beispiel hat Lymphdrainage verschrieben bekommen. Das ist eine spezielle Massagetechnik. Die soll helfen, dass Flüssigkeit, also Lymphfluss, aus dem betroffenen Gewebe abtransportiert wird. Dann kann man zum Beispiel noch Kompressionswäsche versuchen, also spezielle Strümpfe, Leggings oder Strumpfhosen, die so Druck ausüben. Und außerdem wichtig, wenn es denn möglich ist, viel Bewegung, am besten im Wasser, aber auch Walken, Radfahren oder Gymnastik sind gut. Wenn das alles nicht funktioniert, hilft eigentlich nur noch die Operation und das entzündliche Fettgewebe entfernen.
Bisher hat die Krankenkasse die aber nur bezahlt, wenn man schon die schlimmste Stufe des Lipödems hatte, also Stufe 3. Und jetzt, und das ist jetzt das Neue, zahlen die Kassen schon ab Stufe 1. Denn eine Studie hat gezeigt, je früher operiert wird, desto besser ist das für die Betroffenen. So eine OP macht man nicht einfach so und es müssen auch einige Voraussetzungen dafür erfüllt werden.
Ja, die OP ist aufwendig, kann mehrere Stunden dauern. Deswegen ist es wichtig, dass man sich in der Praxis gut aufgehoben und gesehen fühlt. Sagt zum Beispiel Caroline Sprott, sie hat selbst Lipödem und versucht bei Social Media anderen Betroffenen zu helfen.
Man sollte auch darauf achten, dass man keine Garantie für eine Heilung oder Ähnliches ausgesprochen bekommt, denn eine Heilung für eine genetische Veranlagung gibt es eben nicht. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin das aussprechen sollte, dann würde ich daran schon zweifeln.
Man kann die Symptome nämlich nur lindern und das Fett operativ entfernen, aber eben keine Heilungsgarantie aussprechen. Caroline Sprott findet es aber jedenfalls gut und richtig, dass die Operation jetzt früher von der Krankenkasse übernommen wird, denn
ein Stadium 1 kann genauso schmerzhaft sein wie ein Stadium 3. Das heißt, man sollte da nicht urteilen, ob jetzt ein Stadium 1 weniger therapiewürdig ist als ein Stadium 3. Und es ist wahrscheinlich auch sehr viel sinnvoller, relativ früh zu operieren, damit der Zustand des Lipödems gar nicht erst so dramatisch mit den Jahrzehnten wird.
Der ADAC hat in einer großen Untersuchung die Preise von 360 Autobahntankstellen und 14.000 normalen Tankstellen miteinander verglichen. Und dass es an der Autobahn teurer ist, hat man irgendwie im Kopf ja, schon mal gehört. Aber die Zahlen vom ADAC sind dahingehend nochmal sehr, sehr aufschlussreich.
Ja, absolut. Sowohl Super E10 als auch Diesel sind an den Autobahnen um rund 33 Cent je Liter teurer als an anderen Tankstellen. Also das ist ja schon eine Nummer. Ganz konkret mal gesagt, der Liter E10 hat an der Straßentankstelle im Schnitt 2,10 Euro gekostet, an der Autobahn 2,43 Euro.
Was ganz interessant ist, bei uns in den ostdeutschen Bundesländern, auch im Saarland, war sowohl Super E10 als auch diese auf der Autobahn weniger teurer als in anderen Ländern. Die geringsten Unterschiede gab es in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zwischen Autobahn- und Straßentankstelle. Mhm. Nur Sachsen ist im Osten irgendwie ein Ausreißer. Da ist es an der Autobahn deutlich teurer, genauso in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.
Da, also im Südwesten, ist es wiederum an den Straßentankstellen am billigsten.
Ja. Der ADAC schließt an die Untersuchung auch gleich eine Kritik an. Der ADAC kritisiert nämlich die horrenden Preise an den Autobahntankstellen. Bisschen Aufpreis, sagen sie, ist irgendwie nachvollziehbar, weil ja, Betriebskosten sind halt hoch. Ja. Die haben rund um die Uhr auf, aber sie sagen, ja, ist okay, aber jetzt nicht in dem teils wirklich sehr massiv überteuerten Umfang.
So, und was nehmen wir jetzt mit aus der Geschichte? Wenn ihr jetzt zum Beispiel in den Sommerurlaub oder so fahrt und die Reise ist lang, fahrt ihr vielleicht am besten bewusst eine Tankstelle abseits von der Autobahn an. Könnt ihr vorher auch schon mal grob gucken, wo das Sinn macht vielleicht. Weil selbst Autohöfe sind meistens schon deutlich günstiger als die Tankstellen auf dem Rastplatz direkt an der Autobahn. Häufig sogar um die 20 Cent. Also würde sagen, der Umweg lohnt sich.
Ja, und wenn ihr ins Ausland fahrt, hinter der Grenze tanken, vor allem Richtung Osten, Südosten, sind die Spritpreise in anderen Ländern um einiges günstiger. Und übrigens noch kleiner Zusatz, diese teuren Preise an der Autobahn treffen natürlich auch E-Autofahrer mit den Ladesäulen. Auch da lohnt es sich unterwegs zum Beispiel eher bei einem Supermarkt dann mal einen Zwischenstopp zu machen und runterzufahren und am besten die App der Anbieter runterladen, als wenn man dann spontan an der Autobahn bezahlt.
Eigentlich riecht Kaffee ja ganz lecker, finde ich, ne? Vor allem so frische Bohnen und so. In Hamburg sorgt Kaffeegeruch von der Rösterei Chibo aber seit Jahren schon für Ärger. Da können nämlich rund 800 Wohnungen deswegen nicht gebaut werden.
Es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, wo es stark riecht, da dürfen keine neuen Wohnungen gebaut werden. Die war eigentlich mal eher für Schweineställe gedacht, gilt aber jetzt hier in diesem Fall auch für Chibo.
Ja, und damit die Wohnungen trotzdem gebaut werden dürfen, muss Chibo nachrüsten. Und da sah es erst auch ganz gut aus. Die Stadt hatte offenbar sogar angeboten, Kosten zu übernehmen, so bei Filtern und Lüftungsanlagen zum Beispiel. Bei den Schornsteinen, da war es dann aber vorbei. Die Umweltbehörde sagt nämlich, die entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards und müssen von Tchibo auf eigenen Kosten erhöht werden, um 5 bis 8 Meter. Und das findet Tchibo jetzt nicht so lustig.
Ja, das sehen sie nicht ein. Und Tchibo sagt, auch die Erhöhung würde an dem Geruch ja nichts ändern. Deshalb klagt Tchibo jetzt vor dem Verwaltungsgericht gegen diese Anordnung. Wie lange das Verfahren also dauert, ist unklar. Wann es also im Hamburger Süden an dieser Stelle eine neue Wohnung geben wird, ist damit auch unklar. Und alle haben den Kaffee auf.
Das war's für uns für heute. Genießt ihr mal euren Kaffee und die frische Luft. Und dann hören wir uns morgen wieder.
Bis dahin, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.